Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wir sprechen über die Ausladung von Eva Illouz, der Soziologin von der Universität Rotterdam, über Tanz in Berlin, ein Abend vom Choreografen des Jahres, Markus Morau, und über Theater in München. Das Volkstheater zeigt ein Stück von Erfolgsautor Brandon Jacobs Jenkins. Zuerst aber ins Museum Wiesbaden. Das hat gerade seinen Betrieb neu organisiert, um dem Andrang Herr zu werden, den ein Video von Superstar Taylor Swift ausgelöst hat. In dem war nämlich ein eigentlich eher unscheinbares Gemälde aus dem Wiesbadener Bestand aufgetaucht, das Bild Ophelia von Friedrich Wilhelm Theodor Heyser. Ophelia, Hamlets Geliebte, ertrinkt bekanntlich bei Shakespeare, und so ist sie denn auch auf dem Bild dargestellt, schwebend umringt von Seerosen. Morgen gibt es dazu übrigens im Museum eine Sonderführung, also warten Sie vielleicht noch, wenn Sie im Museum Wiesbaden eine andere Frau treffen wollen, nämlich Louise Nevelson. Die Poesie des Suchens heißt die Ausstellung mit Werken der 1988 gestorbenen amerikanischen Künstlerin. Christiane Vielhaber hat das gesehen. Christiane, wie verdinglicht sie sich denn in Werken, diese Poesie des Suchens?
Apropos Poesie, Jörg, ich finde das Latein meiner Kollegen, also das Kunsthistoriker-Latein, manchmal so furchtbar. Aber jetzt habe ich in dieser Ausstellung einen Text gefunden, der für die Kinder oder Jugendlichen ist. Und da steht über Louise Nevelson: Das Suchen ist für sie nichts Besonderes. Manchmal ist es sogar unangenehm. Für Nevelson ist Suchen etwas Schönes. Sie findet kaputte, weggeworfene Dinge. Manche sind ungewöhnlich. Sie können Erinnerungen und Gefühle auslösen. Louise setzt die gefundenen Dinge neu zusammen. Dadurch bekommen sie einen neuen Wert. Das kann man Poesie nennen.
Das ist das Setting sozusagen, das da aufgemacht wird, und zwar in der Sprache der Kinderführung, die man da sehen kann.
Ja, vielleicht ist es auch einfache Sprache, nennt man das ja. Aber ich dachte, das ist so auf den Punkt gebracht. Mhm. Ich meine, was die sagen, das sieht jeder, ne, dass das Fundstücke sind. Aber was macht sie daraus? Und jetzt wir Louise Nevelson vielleicht kennen durch ihre großen Environments. Das sind große Wände aus hölzernen Fundstücken. So muss man sich das vorstellen. Da sind Stuhlbeine und da sind Geländer, hölzerne Geländer, und da sind Kochlöffel. Und alles ist geordnet und alles ist schwarz angesprüht oder weiß angesprüht oder gold angesprüht. Und so steht das dann im Raum wie ein Totem oder wie ein Schrein oder irgendwas. Und dazwischen hängen jetzt die Collagen, die wir alle noch nie gesehen haben.
Du sagst so einfach, wir kennen alle Louise Nevelson. Ich glaube, viele kennen sie überhaupt nicht. Wer ist sie denn eigentlich? 1899 in der Nähe von Kiew geboren, dann zieht sie nach New York.
Mit ihren Eltern 1902 und ihr Vater, es waren orthodoxe Juden, die keinen guten Stand hatten. Das war ja damals noch Russland. Und ziehen nach Maine, also an die Ostküste. Und das heißt so, wenn sie so sagt, ja, ihr Vater hat Holzhäuser gebaut, anderswo steht, der war einfach ein Alträuscher. Der hatte Trödelkram, und aus diesem Trödelkram hat sie etwas gebaut. Sie wollte eben nicht wie die großen amerikanischen Kollegen mit Malerei irgendwie groß auftrumpfen, das machten die ja schon. Aber sie wollte auch das große Format. Und wir kennen diese Collagen einfach nicht, weil die zu klein sind. Die sind handlich. Da brauchte sie nicht die Mitarbeiter im Atelier, sondern sie hat Pappen genommen, alles was da rumlag, Klötzchen, und das sind manchmal so Collagen, die sind dann so spielerisch. So, bisschen noch ein Klötzchen und noch ein Klötzchen. Es gibt aber wunderschöne Collagen, da denkt man, das ist wie so ein Setzkasten, wo sie das, was sie gefunden hat, reingeklebte Pappe, und die andere Pappe sieht ähnlich aus, dass das so was Serielles bekommt. Also auch, dass das, was im Kopf passiert und nicht die Zufälligkeit, dass sie guckt, wie passt das und zu dem.
Und sie kombiniert diese Gegenstände, wenn ich richtig verstanden habe, als Alltagsgegenstände, auch Stuhlbeine und alles Mögliche, was im Atelier gerade so rumliegt, aus formalen Gründen, um...
Naja, Stuhlbeine in der Collage, Jörg, das ist ein bisschen viel an der Wand. Das wäre dann schon
Form.
Ein Relief.
Aber es geht um Alltagsgegenstände, die sie zusammensetzt, um die Form nochmal neu zu sehen?
Ja, du glaubst manchmal, du denkst, die Form kenne ich doch, aber wie kommt es? Sie hat zum Beispiel, wenn sie die großen Assemblagen einsprüht, damit alles eine Farbe ist, damit nichts wichtiger ist, also keine Hierarchie im Bild, dann legt sie überall Pappen im Atelier aus und dann sprüht sie so Und dann kommt natürlich die Sprühfarbe unten auf dem Boden, auf diese Pappen. Und da lag meinetwegen eine kleine Kiste. Und diese kleine Kiste erscheint jetzt als gesprühte Form. Oder Sie haben das Gefühl, das ist ein Körperteil. Teilweise wirkt das auch sehr erotisch. Dabei sind es nur zum Beispiel Schablonen von Kreisen, die sie übersprüht.
Christiane Vielhaber über Louise Nevelsen im Museum Wiesbaden mit Formexperimenten in unterschiedlichen Formaten. Die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz, die sollte eigentlich am 21. November an der Erasmus-Universität in Rotterdam einen Vortrag zum Thema Emotion und Kapitalismus halten. Im Rahmen der sogenannten Love Labs, eine Vortragsreihe, die sich mit Gefühlen beschäftigt. Die Gefühle der Veranstalter, die sprechen jetzt aber offenbar dagegen, sagen sie selbst, denn sie erklären, sie fühlten nun, Zitat, Unbehagen über den geplanten Besuch von Eva Illouz, denn Illouz sei Professorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und mit der hatte die Rotterdamer Universität im Juni jede Kooperation eingefroren. Grund dafür ist Israels Vorgehen in Gaza. Ich habe mit dem Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Meron Mendel, gesprochen und ihn gefragt, wie er auf diese Ausladung blickt. Schließlich ist Eva Illouz eine scharfe Kritikerin von Israels Premier Benjamin Netanyahu und dessen Vorgehen in Gaza.
Also es hätte schon gereicht, wenn die Veranstalter mal gegoogelt hätten und sie haben festgestellt, dass Eva Illouz seit 22 nicht mehr an der Hebräischen Universität lehrt. Sie ist emeritiert und seitdem ist sie Professorin in Paris an einer französischen Universität. Aber unabhängig von der Frage, von dieser Frage, muss man das einfach im klaren, im breiten Kontext sehen. Die israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, übrigens auch Künstlerinnen und Künstler, werden verantwortlich gemacht für die Politik der israelischen Regierung. Das sehen wir eigentlich in keinem anderen Kontext. Denn wie Sie gerade gesagt haben, Eva Illouz und andere Wissenschaftler, die ausgeladen werden, sind in der Regel scharfe Kritiker der Regierung. Und deswegen bleibt nicht anders, als zu unterstellen, hier ist keine Kritik an die israelische Regierung von der Veranstalter, sondern eine klare und bloße Antisemitismus.
Solche Ausladungen, die haben wir in der Vergangenheit ja häufig gesehen, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit dem Terror gegen Israel und dem folgenden Gaza-Krieg. In Rotterdam wird die Ausladung jetzt explizit begründet mit Gefühlen der Veranstalter. Das ist ja schon bemerkenswert, dass nicht Argumente, sondern Gefühlslagen entscheiden, wer sprechen soll, als sei da die zu erwartende Rede nur dann zu ertragen, wenn sie den eigenen Gefühlen auch zu 100% entspricht.
Ja, wir sehen das, ich meine, an diesen Mieten können einfach Juden in ihr nicht aushalten. Und da kann man wirklich, man sollte vielleicht Rücksicht auf Gefühle von den Semiten nehmen und ihnen aus ihrer Nähe Juden und Israelis dann entfernen, damit ihnen wohl wird. Also ich würde es genau so sehen. Also vielleicht sollen wir auch diese Logik auch fortsetzen und sagen, ja, weiße Rassisten können das Anwesenheit von schwarzen Personen in ihrer Nähe nicht aushalten, sollen deswegen schwarze Menschen ausgeladen werden. Also das ist diese Logik von Menschenhasser. Und wenn jetzt die Universität Rotterdam gerade diese Logik dann betreibt, voransetzt, das ist ein sehr besorgniserregendes Zeichen.
Ja, Sie haben es jetzt gerade sehr sarkastisch formuliert, aber man muss sich ja tatsächlich fragen, wenn jemand, der sich so differenziert wie Eva Illouz über die israelische Regierung und über den Terror gegen Israel äußert, ausgeladen wird, was ist denn dann als Gespräch überhaupt noch möglich?
Gut, das ist insofern eine Kapitulation von jeder wissenschaftlichen Anspruch der Universität, denn letztendlich, was Universität ist, ein Ort, wo unterschiedliche Meinungen, Menschen aus unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche Religionen zusammenkommen und in der Debatte kommt man einfach weiter. So wird dann das Wissen erweitert, so kommt man auch zu neuen Erkenntnissen. Wer sonst als Erasmus von Rotterdam steht gerade vor diesem Ideal der Suche nach Wissen? Und wenn aber statt die wissenschaftlichen Kriterien angelegt werden, sondern, wie Sie schon gesagt haben, wenn es nur es geht um Gefühle, es geht darum, dass man einfach in seiner Komfortzone bleibt, dann ist, muss man einfach nüchtern feststellen, dass diese Universität mit Wissenschaft wenig noch zu tun hat.
Meint Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, über die Ausladung der Soziologin Eva Illouz durch die Universität Rotterdam. Herkunft, Klasse, Identität und vor allem die verdrängte rassistische Geschichte der Vereinigten Staaten, das sind die Themen des Shooting Stars der amerikanischen Theaterszene, Brandon Jacobs Jenkins. Sein Erfolgsstück Appropriate, also etwa angemessen, hat nun Christian Stückel am Münchner Volkstheater inszeniert. Der hat erst die Passionsspiele in Oberammergau reformiert und wurde dann zum gefragten Regisseur auf deutschen Bühnen. Jetzt also Appropriate. Darin geht es um ein Treffen von Geschwistern nach dem Tod des Vaters und die Auseinandersetzung mit dessen bisher unbekannter Vergangenheit. Die ist alles andere als Appropriate. Christian Gampert hat gestern die Premiere gesehen.
Spektakulär an dieser Aufführung ist vor allem das unheilschwangere Bühnenbild von Stefan Hageneier. Vor der in den Raum sich wölbenden Videoprojektion eines Urwalds liegen verkohlte Baumstämme, hinten schwappt das Wasser eines Sees in die Szene. Die Familie, die sich zwecks Aufteilung des Erbes hier trifft, ist zerstritten. Der gerade verstorbene Vater, der in der Wildnis von Arkansas lebte, hat nur nicht bezahlte Kredite hinterlassen. Das Ferienparadies mit Pension, das er eröffnen wollte, ist völlig heruntergekommen. Die älteste Tochter, die ihn bis zum Tod gepflegt hat, hält die Familiengespräche mühsam aufrecht. Ihr Bruder, der mit seiner jüdischen Frau und Tochter von der Ostküste angereist ist, kritisiert den Vater. Der jüngste Sohn ist ein drogenaffiner Freak mit weit verzweigtem Sexualleben. Immerhin hat er jetzt eine selbstbewusste Hippie-Frau dabei, die mit Räucherstäbchen, Ritualen die bösen Geister der Familie zu bannen sucht. Diese Versuchsanordnung des US-Dramatikers Brandon Jacob Jenkins ist also hochdekadent und die Aufführung braucht eine sehr zähe erste halbe Stunde, um das Familiensetting klarzumachen. Dann aber passiert das, was dem Abend Drive und politische Tiefenschärfe verpasst. Man entdeckt im väterlichen Bücherschrank ein Fotoalbum, in dem Gräueltaten an schwarzen Amerikanern dokumentiert sind. Während man noch über die Motive des Vaters rätselt, solche Aufnahmen aufzubewahren, kommt eine Kiste mit Gläsern zum Vorschein, in denen Formalin getränkte Körperteile umgebrachter Schwarzer schwimmen. Das Ganze spielt auf der ehemaligen Plantage der Familie und doch, man tut sich schwer.
Toni, bitte jetzt versteh mich nicht falsch. Ich habe Ray genauso geschätzt wie jeder. Und ja, man kann ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass er gewisse Vorurteile hat.
Vorurteile?
Ja, Vorurteile.
Der Trick von Jacob Jenkins ist ziemlich durchschaubar. Er schreibt im scheinbar harmlosen, zum Teil auch pointenverliebten Stil einer Familienaufstellung vor sich hin, um dann politische Untaten umso drastischer zur Sprache zu bringen. Allerdings in einer Dramaturgie der Abwesenheit. Schwarze Menschen kommen im ganzen Stück nicht vor und Regisseur Christian Stückel ruft die Südstaaten-Lynchmorde, die bis in die 1940er Jahre andauerten, nur sehr indirekt in dokumentarischen Ku Klux Klan-Aufnahmen im Hintergrund auf. Stückel geht auch mit Jacob Jenkins Stückvorlage nicht wirklich dahin, wo es weh tut, aber er macht immerhin überraschungsreichen Problemboulevard draus. Wer sich in dieser Familie bei wem entschuldigen muss und warum, ob der eigentlich gebildete Vater ein knallharter oder nur ein unterschwelliger Antisemit und Rassist war, das lässt Stückel alles schön in der Schwebe.
Was hat dir unser Vater eigentlich getan?
Lola Dockhorn als älteste Schwester Toni trägt die Inszenierung. Stückel hat die Rolle sehr jung besetzt. Eigentlich würde man eine etwa 50-jährige Schauspielerin erwarten, die eine vom Leben enttäuschte Frau spielt, weil sie die letzten Jahre des Vaters begleitet und dabei den Kontakt zu ihrem eigenen Sohn weitgehend verloren hat. Niemand schätzt sie wirklich. Dockhorn dagegen ist Ende 20 und wirft sich mit ungeheurer Energie in die Aufgabe, den fragwürdigen Vater zu verteidigen. Manchmal tut sie zu viel des Guten, die Regie müsste sie auch mal herunterdimmen. Eine Entdeckung ist vor allem auch Marlene Markt, die die esoterische Hippie-Frau des jüngsten Sohnes mit ungeheurer Lässigkeit und selbstironischer Sexiness spielt. Autor Brandon Jacob Jenkins lockt die Familie dann in eine fiese Schlusspointe. Man könnte die rassistischen Mordbilder aus dem Fotoalbum im Internet verkaufen und so alle finanziellen Probleme lösen. Natürlich klappt das nicht. Aber auch die Familienaufstellung des Stücks ist nicht viel mehr als politisches Gebrauchstheater. Ein neuer Tennessee Williams, der Familienkonflikte zu einem politischen Siedepunkt bringt, ist Jacob Jenkins eher nicht.
Christian Gampert über Appropriate von Brandon Jacobs Jenkins am Volkstheater in München. Die Wunderkammer, die war einst in fürstlichen Kabinetten eine Abbildung der Welt, am besten der ganzen Welt. Je exotischer die Exponate waren, desto besser. Korallen, Edelsteine, missgebildete Tiere, Einhörner, versteinerte Käse, sowas in der Art. Wer sich wie Fürsten als Gottgesandt verstand, der musste auch die ganze Schöpfung bei sich haben. Diese historische Wunderkammer will der spanische Choreograf Marcos Morau zum Ausgangspunkt seines gleichnamigen Abends machen. Es soll aber auch um moderne Wunderkammern gehen. Die macht Morau in den Nachtclubs der Weimarer Republik und des gegenwärtigen Berlin aus. Gestern war Premiere beim Staatsballett Berlin für eine, wie es heißt, zeitgenössische Reflexion über das Theater als Ort. Elisabeth Nehring hat das gesehen und ich habe sie gefragt, was denn der Abend über Wunderkammern und Theater erzählt?
Na, am meisten erzählt das Stück etwas über das, was den Choreografen Marcos Morau am meisten interessiert oder sehr, sehr interessiert. Und das ist einerseits die Möglichkeit, im Theater ganz opulent zu arbeiten, einfach auch technisch zu arbeiten. Und andererseits das Nachtleben, die Clubs von heute und aus den 20er Jahren. Da ist das Stück ganz eindeutig von dieser Ästhetik des Nachtlebens geprägt. Das sieht man besonders an den Kostümen, an den glitzernden Fransen, an den nietenbesetzten BHs zu sehr eng, Bodysuits, an stilisierten Bubikopffrisuren. Und dafür scheint Morau eben eine ganz große Faszination zu empfinden, die sich allerdings, das muss man wirklich dazu sagen, weniger aus einem körperlichen Erleben speist, aus dem Eintauchen in so eine Art immersives Erlebnis, wie das ja auch die Clubs kennzeichnet, sondern eher aus dem Beobachten von Menschen, von Verhalten, von Gestalten und das dann auf die Bühne zu übersetzen und ins Bizarre zu treiben, zu verzerren und zu vergrößern.
Er ist ja nicht nur Choreograf, er ist auch Fotograf, Filmemacher. Das heißt, er hat eigentlich einen ganz großen Werkzeugkasten an Mitteln, die er einsetzen kann. Ist das eine Art Gesamtkunstwerk, wo Bilder und Bewegungen fast gleichwertig sind?
Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass er sehr groß denkt, dass er das Licht sehr auch bombastisch einsetzt, dass wir so ganz viel Gegenlicht haben. Allerdings war die Bühne doch gar nicht jetzt bühnenbildmäßig so groß aufgestellt, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Es gibt ein ganz langes Sofa, was ab und zu erscheint, was so die ganze Bühnenbreite einnimmt. Dann fährt der Bühnenboden runter, die Tänzer stehen drauf, sodass man sie so nur bis zum Bauchnabel sieht. Das gibt schon also so ein paar Effekte. Und insgesamt ist es wirklich so, dass in Wunderkammer eine effektvolle Szene an die andere gereiht wird und die TänzerInnen darin eben ganz häufig als synchronisierte Gruppe auftreten, dass sie entweder aggressiv stampfen oder sich winden, so wie eine Welle, so hin und her schwingen oder fast zombiehaft taumeln oder mit offenem Mund selber über sich als Gestalten staunen. Also es gibt ein ganzes Register, wie Kollektivität und auch kollektive Bewegungen dargestellt werden, was ja zur Clubkultur irgendwie gehört. Und daneben oder da drin gibt es immer wieder einzelne Figuren, die daraus ausscheren, die da nicht hineinpassen und eben schon auch rein körperlich als andere markiert werden. Zum Beispiel entweder, indem sie einen anderen Körperumfang haben oder sich verunsichert bewegen oder eben durch verschiedene andere Stereotypen, und das ist für mich auch der größte Kritikpunkt, in der Darstellung des anderen greift Morau auf sehr bekannte Bilder, wenn nicht gar Klischees zurück.
Also die Wunderkammer habe ich jetzt noch nicht richtig vor Augen. Im Wesentlichen, so habe ich es jetzt verstanden, geht es um Clubkultur, also eher um eine Party,
Von diesen Bildern und vielleicht auch Erlebnissen ist es sehr, sehr stark inspiriert. Und es ist aber alles, sage ich mal, sehr stark ins Bizarre, ins Groteske überzeichnet. Ja, wir sehen unterschiedliche Bewegungsansätze, Elemente aus dem klassischen Ballett, aus dem Jazz, Showtanz, zeitgenössische Bewegungssprachen. Aber man sieht eben auch deutlich, dass Murau gar nicht selber aus der Choreografie kommt, sondern dass er diese verschiedenen Bewegungselemente nimmt. Und in einigen Szenen, muss ich sagen, war ich fast ein bisschen empört, weil ich den Eindruck hatte, die ein oder andere Stelle hätte auch von, ich nenne jetzt einfach mal vier Namen, von Sharon Eyal, Florentina Holzinger, Hofe Schächter oder Jefta von Dinter sein können. Also das sind jetzt einfach mal aus dem Stand vier ChoreografInnen mit sehr eigenen, sehr individuellen, spezifischen Handschriften, die ich hier, ich sag's mal freundlich, ironisch, als Referenzen aufrufen würde. Und das sind auch alles ChoreografInnen, die auch schon zum Thema Clubkultur gearbeitet haben.
Wenn man auf der Bühne aber die Choreografie von Markus Murau sieht und darin Elemente erkennt, die offensichtlich entlehnt sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann ist das ja eigentlich das schlimmste Urteil.
Ja, natürlich entsteht etwas anderes dadurch, ne? Das ist schon klar. Aber ich fand so diese, also dass ich, um es jetzt mal plump zu sagen, den Eindruck hatte, er hat sich da das ein oder andere abgeschaut, bewegungsmäßig, szenisch. Das ist schon eindeutig da. Und ich würde wiederum auch nicht bezweifeln, auch nochmal zum Thema Wunderkammer, dass es sicherlich auch dramaturgische Überlegungen zu der Rolle zum Beispiel von historischen Wunderkammern gegeben hat, die ja eigentlich auch im Titel und auch in der Ankündigung irgendwie vorkommen. Ich konnte sie nur nicht lesen und entschlüsseln gestern. Und ich muss sagen, ich war wirklich enttäuscht und auch umso bitterer enttäuscht, gerade weil Moreau ein Choreograf ist, von dem ich zahlreiche Stücke wirklich sehr schätze.
Elisabeth Nehring über Wunderkammer von Markus Murau am Staatsballett in Berlin. Dankeschön. Das Kosovo, das war in Jugoslawien eine autonome Republik und fand sich schließlich in Serbien wieder, von dem es 2008 einseitig seine Unabhängigkeit erklärte. Heute ist es EU-Beitrittskandidat. Die Konflikte zwischen Kosovaren und Serben gibt es weiterhin und das ist natürlich auch ein Thema des Theaters dort. Seit 7 Jahren gibt es ein regelmäßiges Treffen des Theaters im Kosovo, im letzten Jahr erstmalig mit Albanien, in diesem Jahr mit Nordmazedonien. Susanne Burkhardt über Showcase 2025, organisiert von der Kulturorganisation Cendra Multimedia.
Es gibt Momente, da übertrifft die Realität jeden Versuch einer künstlerischen Bearbeitung. Wenn zum Beispiel der Taxifahrer auf dem Weg vom Flughafen in die Hauptstadt Pristina davon erzählt, wie er 1999 vor den Serben nach Deutschland floh. Von Schleppern in einen Lieferwagen gesperrt mit mehr als 60 Menschen. Und davon, wie sie beinahe erstickt wären, hätte er nicht mit einem Messer ein Loch in das Dach des Transporters geschnitten. Nur kurz darauf, südwestlich von Pristina, im Kulturpalast der Stadt Jakova, das Theaterstück The Border. Die Schauspieler keuchen, ringen nach Luft. Es geht um die Massenimmigration vom Balkan, besonders aus dem Kosovo, um Grenzen, globale Ungerechtigkeiten und Willkür. Also um all das, was in der Geschichte des Taxifahrers bereits mitschwang. Viele der beim Showcase gezeigten Arbeiten handeln von den Folgen der Jugoslawienkriege, von Traumata, Flucht und Gewalt. Es sind harte und provozierende Themen, wie sie auch Regisseurin Bjerta Nesiraj von Cendra Multimedia in ihrer Arbeit immer wieder beschäftigen. In ihrer dokumentarischen Inszenierung Pristina, die vorsätzliche Tötung eines Traums, erzählt sie von Korruption und einer Baumafia, die jede Form von behutsamer Stadtentwicklung im Nachkriegs-Pristina verhindert. Und vom visionären Architekten Recep Luzi. Er träumte einst von einer lebenswerten Stadt mit Parks und Spielplätzen und war damit den Investoren im Weg.
It means a lot for me.
Dieses Stück bedeutet mir viel. Ich bin hier aufgewachsen. Und hier 25 Jahre nach dem Krieg diesen Dschungel aus Gebäuden zu sehen, ohne jeden urbanen Plan, darüber wollte ich sprechen.
It felt very important to speak up.
Die Kostüme der Aufführung stammen von der Tochter des Architekten. Sie war noch ein Teenager, als ihr Vater Recep Luzi im Jahr 2000 ermordet wurde.
Actually, she found her father,
sie fand ihren toten Vater vor dem Apartment. Niemand wurde je verurteilt. Wir haben bis heute keine Ahnung, wer ihn ermordet hat.
We don't know who killed him.
Wie umgehen mit ungesühnten Verbrechen? Das ist die zentrale Frage in vielen der hier gezeigten Arbeiten, etwa wenn es um die Anerkennung für politische Gefangene geht. Auch in der wohl wichtigsten Produktion dieses Showcases kommt sie zur Sprache. Gezeigt eine Autostunde entfernt von Pristina im idyllischen Prizren.
In public, those of us doing the reconciling had to restrain ourselves, but in private we wept.
Im Schatten eines Baumes saß ich und weinte, so der poetische Titel aus dem Englischen übersetzt, eine Kooperation zwischen Kosovo, Südafrika und 8 weiteren Partnern.
When black people kill, they rot in prison. When white people kill, they ask for forgiveness.
Ausgangspunkt sind die Anhörungen der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission nach dem Ende der Apartheid, die vor knapp 30 Jahren begannen und die im Kosovo 1990 gestartete zivilgesellschaftliche Kampagne zum Verzicht auf Blutrache. In öffentlichen Versöhnungsakten wurden über 1000 Verfolgungen beigelegt und so viele Menschenleben gerettet.
Poverty was one to connect both societies.
Armut sei ein Thema, das beide Gesellschaften verbunden habe, aber auch Unterdrückung, so Yetone Siray von Chandra Multimedia, der Autor des Stücks, in dem es auch einen Satz eines serbischen Autors gibt. Die Kosovo-Albaner seien die Schwarzen von Ex-Jugoslawien. Yetone Siray erkläre dies sehr gut die Gemeinsamkeiten und das Schicksal beider Gesellschaften. Auf der Bühne wird das alles sehr lebendig und mit viel Humor verhandelt. War das leicht, den internationalen Cast zu steuern? Frage an Regisseurin Beata Nisiray.
Am Ende sind wir alle Schauspieler. Wenn also Schauspieler wirklich zusammen mit der Regie etwas erschaffen wollen, dann machen sie das, auch wenn sie aus ganz verschiedenen Zusammenhängen kommen.
Über das Theater im Kosovo 2025 berichtete Susanne Burkhardt. Die Kulturmeldung hat Nicole Strecker.
Ja, gleich 2 bedeutende Literaturpreise wurden heute vergeben. Der Büchnerpreis ging an Ursula Krechel. Wir werden morgen berichten. Und in diesen Minuten findet die Verleihung des Wilhelm Raabe Literaturpreises statt, der vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig vergeben wird. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an den Schweizer Autor Jonas Lüscher. Sein Roman Verzauberte Vorbestimmung erzählt von seiner eigenen schweren Corona-Erkrankung. Lüscher musste damals wochenlang an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Er verdankt sein Leben also der Medizintechnik und es hat eine gewisse Ironie, dass er zu diesem Zeitpunkt an einem Roman über das Verhältnis Mensch-Maschine arbeitete und sich durchaus kritisch mit dem technischen Fortschritt auseinandersetzte. Dazu sagt die Literaturwissenschaftlerin und Laudatorin Johanna Oettl:
Jonas Lüschers variantenreiche Erkundung des Mensch-Technik-Verhältnisses ist nichts weniger als die literarische Analyse des wissenschaftlich-technischen Projekts der Naturbeherrschung, das sich letztlich gegen den Menschen selbst gekehrt habe. Jonas Lüschers Roman ist weder Dystopie noch Utopie, sondern erforscht die Nachbarschaft, in der das destruktive Potenzial technischer Neuerungen und das erneuernde Potenzial solidarischer Gemeinschaften zueinander stehen. Souverän vermag er dieses Verhältnis in seiner gesamten Widersprüchlichkeit einzufangen.
Ja, ein Roman also über die ambivalente Mensch-Maschine-Beziehung. Dafür gab es den Raabe Literaturpreis für Jonas Lüscher. Der türkisch-französische Schauspieler Çiğki Karyo ist tot. International bekannt wurde er für seine Schurkenrollen, so soll er etwa mit Blicken getötet haben, im James-Bond-Film GoldenEye. Außerdem spielte er in Filmen von Luc Besson, Ridley Scott und in der populären BBC-Serie The Missing. Jetzt ist Çiğki Karyo mit 72 Jahren gestorben. Donald Trump baut unbeirrt weiter um im Weißen Haus. Jetzt hat er das Lincoln-Badezimmer aufwendig renovieren lassen. In den 1940er Jahren war das Badezimmer im Art Deco-Stil mit grünen Fliesen gestaltet worden. Jetzt also Trump-Style statt Art Deco, schwarz-weißer Marmor und natürlich goldene Wasserhähne. Nach rund 20 Jahren Bauzeit ist heute das große ägyptische Museum bei Kairo eröffnet worden, mit 12 Ausstellungshallen, in denen mehr als 100.000 Stücke präsentiert werden, so etwa monumentale Pharaonenstatuen, Schätze aus der Grabkammer von König Tutanchamun, aber auch Alltagsgegenstände aus dem alten Ägypten. Laut Betreibern ist es das größte archäologische Museum der Welt und soll künftig, so die Idee, auch eines der meistbesuchten Museen werden. Zur Eröffnung gab es schon mal viel Prominenz. Auch Bundespräsident Steinmeier ist nach Kairo gereist. Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend und morgen in Kultur heute.
Ja, und außerdem geht es in den Informationen am Abend um die Diskussion um Abschiebungen nach Syrien, die Reise von Außenminister Wadefuhl in die Region und um Gewalt nach den Wahlen in Tansania. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.